Okay, ich sag's, wie es ist. Als Lehrkraft mit ADHS sind das Schriftwesen und diese ganzen Dokumentationspflichten eine meiner größten Herausforderungen und auch eine meiner größten Schwachstellen. Wo habe ich das nochmal hingeschrieben? Wo hatte ich diesen Notizzettel nochmal hingeklebt? Und wo liegt jetzt eigentlich schon wieder das Heft mit den Unterrichtsbeobachtungen? Vielleicht fühlt ihr mit mir verschiedene Kalender, Apps, Notizzettel, Listen, Schulplaner und Kanäle und ständig rutscht mir irgendwas durch. Ich bin im privaten Team analog und meine schulischen Termine und Planungen kommen auch weiterhin in meinen einzigen analogen, allumfassenden Kalender. Da möchte ich ganz transparent sein. Aber alles andere wollte ich endlich gebündelt haben, weil diese ganzen verschiedenen Systeme gleichzeitig, das schafft mein Gehirn einfach nicht. Ich durfte dafür schon vor einer Weile den Schulplaner Elli testen. Das ist ein digitaler Lehrkraftkalender, entwickelt von Lehrkräften für Lehrkräfte. Ihr könnt ihn auf dem Handy, Tablet oder im Browser nutzen. Alles synchronisiert sich immer automatisch. Automatisch liebt mein Gehirn. Außerdem kann ich so flexibel von überall Ideen notieren oder eben wirklich konkret auch Unterricht planen. Und falls ihr das möchtet, habt ihr dort alles an einem Ort, eben auch einen Stundenplan und ihr könnt auch eure Termine eintragen, wenn ihr den Part nicht wie ich analog machen wollt. Aber auch alles andere könnt ihr da unter einem Dach quasi mitnehmen. Stundenplan, Planung, Aufgaben, Notizen, Anwesenheiten, Mitarbeit, SchülerInnen-Dokumentation und. Und immer ganz wichtiges Thema, Datenschutz. Auch hier ist Elli stark aufgestellt, DSGVO-konform. Die Server sind in der EU. Es gibt keine Werbung und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das Entwicklungsteam möchte nah an der Realität von Lehrkräften sein. Darum wird hier im konkreten Austausch stetig weiterentwickelt. So entsteht zum Beispiel gerade eine Exportfunktion mit Druckoption. Das ist natürlich super, wenn ihr so Vertretungsstunden habt oder die Vorbereitung für die Elternsprechtage erleichtern wollt. Ihr könnt Elli 30 Tage kostenlos testen, ohne automatische Verlängerung. Auch das ist sehr ADHS-gehirnfreundlich, unter heyelli.de. Danach kostet das Jahresabo 29,90 Euro oder monatlich 3,90 Euro. Das finde ich bewusst fair gehalten. Und ja, die Idee dahinter ist, dass auch ReferendarInnen sich solche Tools gut und einfach leisten können sollen. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes, vielleicht ja auch für euch ein wertvolles Tool, um entspannter ins nächste Schuljahr zu starten. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Gold-to-go-Folge. Das ist das Format in diesem Podcast, das weißt du vermutlich mittlerweile, wo wir uns mal einzelne Aspekte rund um Neurodivergenz rausschnappen und die mal ganz in Ruhe beleuchten. Also gerade im Themenbereich neurodivergente Kinder, da sind wir ja unterwegs. Oder wo wir eben mal einzelne Fragen in Ruhe klären können, die häufig gestellt werden oder auch gerade welche, die eben nicht so häufig gestellt werden und gerade darum ganz gut mal auf so eine Podcast-Bühne kommen dürfen. Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Das Thema heute, wir sind in den heißen Temperaturen, alles schmilzt vor sich hin, inklusive Aufnahme- und Denkfähigkeiten. Darum heute nur ein sehr kurzer, kleiner Aspekt, den ich auch nochmal auf diesem Kanal zur Verfügung stellen möchte. Ich habe darüber schon einen Instagram-Post gemacht, den werde ich auch verlinken in den Shownotes. Und der befasst sich mit der Einladung für neurotypische Menschen, mal in die wirkliche Fühlperspektive eines neurodivergenten Menschen zu kommen. Und der Aufhänger dafür war für mich die WM und Fußballspiele. Und während ich das hier aufnehme, hat gerade Deutschland im Elfmeterschießen verloren. Und Elfmeterschießen ist ein gutes Stichwort. Und zwar finde ich immer super spannend. Ich bin auch ab und zu mit einem meiner Kinder in Stadien unterwegs. Und ich finde immer super spannend, wie sich Menschen so in dieser Anspannung eines Fußballspiels verhalten. Und gerade dann, wenn so ganz besondere Elemente dazukommen, wie zum Beispiel ein Elfmeterschießen, dann guckt mal, auch im Fernsehen, wenn so in die Zuschauer in Menge gefilmt wird, guckt mal, wie die Menschen aussehen. Die knabbern an den Fingernägeln, die knödeln an ihren Haaren, die schaukeln sich vor und zurück, die wippen, die schnipsen, die schütteln ihre Hände aus, die drücken ihre Daumen ganz, ganz, ganz fest. Die kommentieren die ganze Zeit, nein, 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 oh, bitte, 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 ne, solche Sachen zum Beispiel. Und all das ist im Grunde Stimming-ähnliches Verhalten, Beruhigungsverhalten, Ableitungsverhalten, das wir im neurodivergenten Kontext quasi tagtäglich haben und beobachten können. So ziemlich genau so fühlt es sich an, etwas ableiten zu wollen. Diese innere Unruhe, die ja im neurodivergenten Kontext einfach ja das Tägliche ist, die tägliche Begleitung. Diese innere Anspannung ist ja quasi der, im Technischen gesagt, der Default, also die Werkseinstellung ist, ich habe eine Anspannung, weil die Welt, in der ich mich bewege, nicht so gut auf mein Gehirn ausgerichtet ist, das nicht so gut mitdenkt. Darum habe ich so eine, aus unterschiedlichsten Gründen, eine Grundanspannung in mir drin. In bestimmten neurodivergenten Formen sieht man die sehr deutlich, klassischerweise im ADHS-Kontext zum Beispiel. Ne, da sieht man diese motorische Unruhe und Anspannung, gerade wenn man sich auskennt, auch im Kleinen sehr, sehr deutlich. Und das muss irgendwo hin. Und dieses das muss irgendwo hin kriegt ja oft zu hören, ja, geht aber nicht überall. Also man muss sie auch mal ein bisschen zusammenreißen. Und wenn man das nächste Mal denkt, dann bitte ich jede Person, sich in ein Fußballspiel hineinzudenken, in ein Elfmeterschießen hineinzudenken, in diese krasse innere Anspannung, die man dabei empfindet und dieses, boah, ich halt's kaum aus, ich würde es am liebsten ausmachen, ich möchte aus dem Raum gehen. Oh, ich kann überhaupt nicht eingreifen, ich fühle mich so ohnmächtig, ich kann jetzt nur zugucken, ich kann irgendwie mich nur ja hineinwerfen lassen in diese Szenerie, aber ich kann irgendwie gefühlt, nee, also in dem Fall wirklich, ja nichts machen. Bei neurodivergenten Menschen ist es eigentlich, ich kann hier gefühlt gar nichts machen. Ich fühle mich wahnsinnig ohnmächtig, weil zum Beispiel Strategien fehlen, um mit einer bestimmten Situation umzugehen oder weil im autistischen Kontext bestimmte Situationen nicht verstanden werden und dann fühlt sich das auch sehr ohnmächtig an, weil man gar nicht weiß, wie man agieren soll, weil man den Raum gar nicht, ich sag mal, gelesen kriegt. Und wenn jetzt jemand käme und daneben sitzt in diesem Elfmeterschießen und sagt, jetzt setz dich bitte hin, hör auf, an deinen Fingernägeln zu kauen, psst, jetzt sei doch mal bitte ruhig, oh, immer diese Kommentare, reiß dich mal zusammen, es ist bloß ein Elfmeterschießen, also wirklich jetzt mal, ist ja nun wirklich nicht die Welt, setz dich jetzt hin und guck dahin. Wie gut würde das wohl gelingen, einfach nur die Szenerie zu verfolgen, diese Anspannung zu spüren, aber 0,0 Erlaubnis zu haben, das in irgendeiner Form abzuleiten. Ich glaube, das wäre relativ schwer, obwohl es ja wirklich nur in Anführungsstrichen um Fußball geht. Wenn man sich da einmal hineinversetzt, und ich bin ja neurodivergente Person, ich kann das sehr, sehr genau beurteilen, es ist wirklich in gerade sehr anspannenden Situationen dieses Gefühl, ich bin hier, ich habe ein inneres Elfmeterschießen. Das ist das Gefühl, ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Und dieser Drang, das irgendwo hinzupacken, ableiten zu wollen, sich irgendwie etwas zu beruhigen, etwas zu Körperliches zu machen, wie zum Beispiel Schnipsen, damit so ein bisschen irgendwo hin kann, das ist auch sehr, sehr ähnlich. Ich finde das ein ganz wunderbares Bild, um Menschen zu erklären, die das eben nicht tagtäglich so spüren, wo sich neurodivergente Menschen und zum Beispiel ganz besonders neurodivergente Kinder im Kontext Schule bewegen. Wie sich das wirklich für die anfühlt und warum sie sich nicht einfach in Anführungsstrichen zusammenreißen können, sondern warum diese Anspannung raus muss und wie stark der Impuls und ja der Drang und auch die Notwendigkeit dafür ist, diese Anspannung ein Ventil zu geben. Und wenn wir jetzt uns auf diese Perspektive einlassen und das soweit anerkennen, dann wird zusätzlich vielleicht auch noch klar, wie anstrengend Maskieren ist. Denn jetzt stell dir eben vor, du schaust zu einem Elfmeterschießen, bist super nervös, super angespannt, fieberst mit, fühlst dich ohnmächtig, möchtest am liebsten, wie gesagt, lieber ausmachen und nur noch so mit halbem Auge irgendwie im Live-Ticker mitlesen, weil das kaum noch auszuhalten ist. Und dann sagt wirklich jemand in dir, darfst jetzt alles nicht mehr. Bitte setz dich einfach ruhig hin und sei still. Und wenn du das wirklich hinkriegst, kannst du, ne, wenn du wirklich denkst, ja, stimmt, muss ich jetzt mal machen, ich störe ja sonst alle hier, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie anstrengend es ist, bei einem Elfmeterschießen einfach nur still und ruhig da zu sitzen und mit dem, was in einem los ist, im Innern umgehen zu müssen. Und das ist der Grund, und diese Dynamiken sind ja durchaus erforscht, warum viele Menschen, die das sehr intensiv tun, und das sind tendenziell vor allem Frauen, einfach weil sie auch lange nicht diagnostiziert sind, nochmal viel eher hören. Ja, nur du bist zu empfindlich, nur was soll denn das, ne? Nur benimm dich mal. Dass die, wenn das über einen sehr langen Zeitraum passiert, im Außen scheinbar funktionieren und dann gefühlt von heute auf morgen, wieder in Anführungsstrichen, in einen Burnout rutschen, weil sie diese Anstrengungen nicht mehr bewältigen können und dieses Verstecken nicht mehr bewältigen können. Und ich finde dieses Bild an so vielen Stellen so unglaublich hilfreich, um wirklich dieses Gefühl, diese innere Anspannung nachvollziehen zu können, so Tendenzen wie Masking und die Anstrengung hinter Masking nochmal etwas besser verstehen zu können und dann vielleicht in der nächsten Situation wirklich mehr Verständnis für das zu haben, was beispielsweise ein Kind in einer herausfordernden Situation im Unterricht zeigt. Und ein Aspekt, der da auch so ein bisschen mit reingehört, wenn dann ein Elfmeter sitzt und nicht wie gestern sehr oft auch nicht sitzt, sondern wenn der dann sitzt und da Freude sich löst, weil vielleicht wirklich dann mal in dieser Anforderung etwas Gutes passiert, wie stark diese Emotion dann oft im Raum steht. Und das kennen wir auch, also von neurodivergenten Kindern in Schule, dass wenn man so denkt, oh, das wird ihr jetzt richtig doll Spaß machen oder ihm, dass die mit diesem starken Gefühl der Freude, oh mein Gott, dann total überfordert sind und entweder mit dieser Intensität noch ihren Umgang finden, in dieser Überforderung irgendwie das gar nicht positiv annehmen können, dass da jetzt irgendwie was Schönes passiert, was sie eigentlich mögen, worauf sie Lust haben, und dann eher anfangen zu motzen. Achtet mal darauf, diese Tendenz gibt es, kennt ihr vielleicht auch von euren Kindern, wenn was ist, wo man sagt, oh, das wird denen richtig gefallen, dass die eher anfangen zu motzen, sich das schlecht zu reden. Das ist eine Reaktion auf, oh mein Gott, dieses positive Gefühl, dieses Gefühl in mir ist gerade zu deutlich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann kommt es in diese Richtung und man denkt sich, hey, jetzt mache ich doch schon mal was irgendwie Spaß macht, oder jetzt mache ich doch mal was, wo ich eigentlich denke, das ist doch total schön für dieses Kind, egal ob als Lehrkraft oder als Elternteil. Und dann kommt so eine Reaktion. Oder die Freude ist ja auch eine super, super starke Freude. Ihr seht, wie krass doll und laut die rauskommt, wenn dann so ein Elfmeter sitzt. Dass die eben auch da sehr deutlich zu spüren ist und schnell dann vielleicht auch mal ein Tickchen zu stark innerhalb einer Gruppe. Oder es wird dann vor lauter Freude ein anderes Kind noch mit reingezogen, einfach weil diese Freude irgendwo hin muss. Und auch dieses Verständnis zu überlegen, das ist ungefähr wie der Jubel bei einem Elfmeter, nachdem man da irgendwie 3 Minuten super, super angespannt gesessen hat und sich das endlich lösen kann. Macht vielleicht auch nochmal mehr Verständnis dafür auf, dass auch wenn dann eben sehr schöne Angebote kommen oder man sagt, hey, das wäre doch jetzt mal was für dich, dass die dann eben auch nicht, oh, vielen Dank, eine schöne Idee, la la la, aussehen, sondern eben genauso intensiv und man auch da wieder ganz schön in Begleitungsanforderungen ist. Also achtet doch gerne mal in den weiteren Fußballspielen, falls ihr es noch weiter schaut, darauf, wie sich Menschen so verhalten und wann immer ihr jetzt neurodivergentes Ableitungsverhalten gezeigt bekommt, habt ihr vielleicht noch mal mehr Verständnis dafür, wie sich das wirklich anfühlt und warum man das eben nicht so einfach mal wegpacken kann und sich da nicht einfach mal in Anführungsstrichen zusammenreißen kann. Alles dazu, vor allen Dingen den Link zu dem Post, falls man den doch noch mal an Onkel Dieter und Tante Gisela schicken möchte, den packe ich in die Shownotes. Und muss jetzt gerade überlegen, nächste Woche kommt auf jeden Fall nochmal eine Folge und ich glaube danach, ich bin nicht mehr ganz sicher, 1 bis 2 Folgen kommen noch und dann geht dieser Podcast ein bisschen in Sommerpause, aber auf ein wenig könnt ihr euch noch freuen. Ich tue es jedenfalls. Bis dahin. Und zu guter Letzt natürlich noch ein herzliches Dankeschön an Jakob Jentsch und Voice Art Productions für die Bearbeitung und die Produktion dieser Folge.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.